Finance on Air, der WTS Advisory Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability on Air. Mein Name ist Mariam Efendieva und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Stuttgart. In unserer Podcast-Reihe möchten wir über spannende Entwicklungen rund um das Thema ESG-Reporting sprechen. Dazu knüpfen wir an unsere letzte Folge an, in der wir uns mit dem Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 beschäftigt haben. Heute möchten wir euch den EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums aus dem Jahr 2018 vorstellen. Hierfür begrüße ich ganz herzlich den Werner, der sich heute aus Düsseldorf zugeschaltet hat. Hallo Werner, stell dich doch bitte gerne kurz mal vor.
Ja, hallo Mariam, vielen Dank, sehr gerne. Mein Name ist Werner Walmrath, ich bin Senior Manager bei der WTS Advisory AG am Standort Düsseldorf und meine Schwerpunktthemen sind Financial Reporting und seit einiger Zeit auch Sustainability Reporting und Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Ja, vielen Dank, Werner, und schön, dass du heute Zeit für uns hast. Kommen wir nun zu unserem heutigen Thema. Die EU und viele Regierungen weltweit haben sich mit der Annahme des Pariser Klimaabkommens und der UN-Agenda 2030 zum Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft bekannt. An der Stelle sei auch nochmal auf unsere letzte Folge zu verweisen. Und da wir zunehmend mit katastrophalen und unvorhersehbaren Folgen des Klimawandels sowie der Ressourcenverknappung konfrontiert sind, ist nun dringendes Handeln erforderlich, um die politischen Maßnahmen an diese neue Realität anzupassen. Lieber Werner, kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erläutern, welche Probleme denn der Aktionsplan der EU adressieren soll und was wir uns genau darunter vorstellen können?
Die Ziele, die in Paris festgelegt wurden, sind sehr ambitioniert. Und nun bedarf es auch in der EU konkreter Rahmenbedingungen, um diese Ziele zu erreichen. Insbesondere hier halt das 1,5-Grad-Ziel. Darum hat die EU im März 2018 den sogenannten EU-Aktionsplan veröffentlicht. Bei diesem Aktionsplan handelt es sich um eine Art Regulierungspaket. Es enthält zentrale Stellschrauben, um die Transformation des Finanzsystems zu einem nachhaltigen System zu ermöglichen. Der grünen Transformation kommt hier eine besondere Schlüsselrolle zu, weil eines der Hauptziele des Aktionsplans das Umlenken der Kapitalflüsse zu nachhaltigen Investitionen ist.
Entschuldige bitte, wenn ich hier kurz einhake, aber was genau versteht man denn eigentlich unter nachhaltigen oder grünen Investments?
Genau hierin bestand das Problem, weil für die Akteure am Finanzmarkt gab es da gar keine klare Definition darüber. Also eine der zentralen Maßnahmen, wenn nicht sogar die wichtigste Maßnahme, die sollte genau hier Klarheit schaffen. Allerdings der Reihe nach, ich wollte zunächst nochmal die beiden anderen Ziele beschreiben. Also das zweite Hauptziel des Aktionsplans besteht in der Bewältigung der finanziellen Risiken, die sich aus den verschiedenen Risiken wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung, soziale Probleme ergeben. Banken und Versicherungen, aber auch andere Unternehmen, gerade wenn sie in rohstoffabhängigen Branchen unterwegs sind, stehen bereits heute in einer erhöhten Exponierung dieser Risiken. Das ist ja schon Realität. Das dritte Hauptziel, das besteht in der Förderung von Transparenz und Langfristigkeit in der Finanz- und Wirtschaftstätigkeit.
Ja, es hört sich wirklich nach sehr umfangreichen Zielsetzungen an, die sich die EU hier gesteckt hat. Ich kann mir jedoch noch nicht genau vorstellen, mit welchen Maßnahmen die EU diese konkret umsetzen möchte. Kannst du uns diese vielleicht ein bisschen genauer vorstellen?
Ja, klar. Wenn wir an das erste Hauptziel denken, nämlich die Kapitalströme hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft umzulenken, dann muss ja erstmal ein einheitliches Verständnis darüber da sein bei den Marktteilnehmern, was für Aktivitäten denn überhaupt als nachhaltig gelten können. Darum hat die EU als dringlichste und wichtigste Maßnahme die sogenannte EU-Taxonomie entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Klassifikationssystem, welches Wirtschaftsaktivitäten entlang ihrer Nachhaltigkeit einordnet.
Ja, von der EU-Taxonomie haben vielleicht auch schon einige unserer Zuhörer was gehört. Doch bevor wir heute genauer darauf eingehen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir hierauf in unserer übernächsten Podcast-Folge genauer darauf eingehen werden. Aber was waren denn neben der Taxonomie weitere Maßnahmen der EU?
Ja, daneben gab es eine Investitionsoffensive in nachhaltige Infrastrukturprojekte. Hierzu hat die EU drei Fonds aufgelegt. unter anderem den Europäischen Fonds für strategische Investitionen und den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung. Diese Mittel wurden bereits auf den Weg gebracht, zum großen Teil zumindest.
Ja, sehr interessant. Doch bislang war es ehrlich gesagt für mich als Privatanleger nur schwer nachvollziehbar, ob in meinen Investitionen Klima- und Umweltaspekte ausreichend Berücksichtigung finden. Hat die EU denn hier auch etwas geplant, um es der breiten Masse, sage ich mal, leichter zu machen, wirklich nachhaltig zu investieren?
Ja klar, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gab es ja auch einige Maßnahmen. Wie schon gesagt, der Investitionsbedarf, um die Ziele zu erreichen, ist enorm. Die EU alleine oder aber auch die öffentlichen Haushalte in den Mitgliedsländern können diese Investitionen gar nicht alleine stemmen. Denn Investitionen der privaten Haushalte kommt hier eine riesengroße Bedeutung zu. Das jährliche Volumen, was erforderlich ist, das wird auf 300 bis 400 Milliarden Euro geschätzt. Damit entsprechend die Anleger auch sicher sind, dass das Geld richtig angelegt wird, müssen Banken und Versicherer bei der Beratung zur Geldanlage die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen. Die Kunden können also mitteilen, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Geldanlage ist. Und Institute sind dann wiederum an diese Vorgaben gebunden und müssen sich daran halten. Außerdem gehen wir noch auf die Offenlegungsverordnung ein. Die ist zwar für die entsprechenden Anlageinstitute zu erfüllen, aber sie bildet eine gute Informationsbasis für Anleger, um zu wissen, wie denn die verschiedenen Produkte hinsichtlich der Nachhaltigkeit einzuordnen sind.
Okay, verstehe. Wenn wir aber jetzt nochmal die institutionellen Anleger in den Blick nehmen, was hat sich denn für die durch den Aktionsplan geändert?
Ja, das ist im Wesentlichen die bereits erwähnte Offenlegungsverordnung oder auch genannt Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR. Hier werden die Finanzmarktakteure verpflichtet, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei ihren Investments offenzulegen. Außerdem müssen nachteilige Auswirkungen ihrer Investitionen offengelegt werden.
Ja, bei meiner Recherche zum EU-Aktionsplan bin ich auch noch auf sogenannte Nachhaltigkeitsratings gestoßen. Welche Rolle spielen diese denn in Bezug auf ein nachhaltiges Finanzwesen und hat die EU hierzu auch Maßnahmen geplant?
Ja, die Ratings spielen eine entscheidende Rolle. Die sogenannten Nachhaltigkeits- oder ESG-Ratings ermöglichen jedoch eine Bewertung und auch einen Vergleich der Nachhaltigkeitsleistung zwischen den verschiedenen Unternehmen. Die Ratings werden von den bekannten Ratingagenturen, beispielsweise Standard & Poor's oder MSCI, ermittelt. Und das erfolgt auf Basis der Nachhaltigkeitsinformationen, die die Unternehmen veröffentlichen und natürlich aus den Gesprächen, die mit den Unternehmen stattfinden. Neben den bekannten Agenturen gibt es aber auch spezielle Ratingagenturen, die sich nur auf ESG-Ratings spezialisiert haben, zum Beispiel Sustainalytics oder EcoVadis.
Ja, sehr spannend. Also wie man sieht, gibt es hier auf jeden Fall auch einige Maßnahmen, die geplant sind. Wir möchten in unserer Podcast-Reihe ja auch auf die Zusammenhänge der diversen Themen eingehen. Daher die Frage auch im Zusammenhang mit unserer zweiten Folge zur gesetzlich verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, der sogenannten Non-Financial Reporting Directive aus dem Jahr 2014. Ja, inwiefern spielen denn die Änderungen von Reporting-Vorschriften eine Rolle im Aktionsplan?
Ja, ein weiterer Bestandteil des Aktionsplans ist die Weiterentwicklung der von dir genannten Non-Financial Reporting Directive. Als Ergebnis hat die Kommission im November 2022 die Corporate Sustainable Reporting Directive oder auch CSRD veröffentlicht, die umfangreiche Offenlegungsanforderungen an Unternehmen enthält. Mit der CSRD erfolgt auch die Festlegung der ISAS als verbindliche Standards für die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung der Unternehmen.
Ja, das waren ja jetzt schon echt einige Maßnahmen, von denen wir gehört haben, die die EU da in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Was war denn für die EU am wichtigsten, beziehungsweise gab es eine Priorisierung bei der Umsetzung der Maßnahmen?
Ja, ich glaube, als wichtigste Maßnahme kann man die EU-Taxonomie herausstellen, die auch von der EU als dringlichste Maßnahme angesehen wurde, weil sie doch dazu führt, dass man ein einheitliches Verständnis über nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten erzeugt. Die Priorität lag hier auf der Entwicklung von sogenannten Bewertungskriterien hinsichtlich der beiden Klimaziele Eindämmung Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel. Für die Wirtschaftssektoren, die den größten Einfluss auf die beiden Ziele haben, wurden hier sehr detailliert Bewertungskriterien von der EU vorgegeben. Über die EU-Taxonomie kann man sehr lange sprechen, also werden wir hier auch noch einen weiteren Podcast genau mit dem Thema in Kürze aufnehmen.
Ja, genau. Also da gibt es dann einen eigenen Podcast dazu. Wenn wir jetzt aber noch mal kurz auf Nichtfinanzunternehmen blicken, welche Herausforderungen ergeben sich denn durch die verschiedenen Maßnahmen des Aktionsplans und den damit verbundenen strategischen Zielsetzungen der EU?
Ja, ich glaube, hier ist als Wichtigstes zu nennen, dass die entsprechenden regulatorischen Maßnahmen von allen Unternehmen eingehalten werden müssen. Dazu zählt die Klassifizierung der Wirtschaftsaktivitäten gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung, aber auch die neuen Anforderungen an die Offenlegung gemäß der CSRD.
Gab es denn aber nun auch Kritikpunkte am EU-Aktionsplan?
Ja, die gab es natürlich auch. Also der Hauptkritikpunkt bezieht sich darauf, dass der Fokus auf dem E liegt von ESG, also auf den Umweltaspekten. Social und Governance, also soziale Aspekte und die gute Unternehmensführung spielen hier eine untergeordnete Rolle. Daneben wurden auch noch die langen Umsetzungszeiträume von einigen Umweltverbänden kritisiert, wobei da bei den Unternehmen, die die komplexen Anforderungen umsetzen müssen, eine ganz andere Wahrnehmung herrscht. Als letzten und vielleicht auch sehr wichtigen Kritikpunkt ist noch zu nennen, dass jetzt außerhalb der EU für Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen hier ein Nachteil entstehen kann. Denn wenn ein Unternehmen an die doch recht aufwendigen Reporting-Anforderungen der EU gebunden ist und ein internationaler Wettbewerber das nicht ist, dann kann das durchaus für das EU-Unternehmen zu einem Wettbewerbsnachteil führen.
Ja, ein Spannungsfeld, das man durchaus nachvollziehen kann. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und lieber Werner, vielen Dank für die Einblicke in dieses Thema. Ich denke, wir konnten unseren Zuhörern einen guten Einblick über den EU-Aktionsplan geben und freuen uns schon auf die nächste Folge, in welcher wir dann näher auf den European Green Deal eingehen werden.
Ja, Mariam, vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war Sustainability on Air für diese Woche. Wenn Sie Feedback und Anregungen zu unserem Podcast haben, können Sie uns gerne eine Mail an unser Postfach podcast-advisory@wts.de schreiben. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.